gezogen. Und ich bin bei der Firma Pieter Marker angestellt. Das ist so meine offizielle Anstellung. Und ansonsten bin ich ganz viel freigestellt zu predigen, zu reisen. Wir haben lange am Bodensee gelebt. Da habe ich das christliche Jugendzentrum Bodensee Hof geleitet. Das ist eine Fackelträger-Bibelschule. Dann haben wir in Serbien gelebt. Und dann haben wir in Österreich nochmal gelebt, bei den Fackelträgern in Schladming, Tauernhof. Und dann sind wir offensichtlich nach Deutschland zurückgekehrt. Eigentlich ein Land, wo ich gar nicht mehr wirklich zurück wollte, aber es ist, wie es ist. Okay, es ist immer da. Und machen ganz viele verschiedenste Arbeiten mit Drogenabhängigen, mit Obdachlosen, verschiedenste Gemeindebauprojekte. Ich habe verschiedenste Projekte in so Coaching von Firmenleitern tatsächlich auch und von Leuten, die Älteste sind in Gemeinden, werde ich oft eingeladen zu kommen und einfach mit den Ältesten manche Dinge zu bewegen. Je nachdem, wie schwierig es ist, desto länger dauert es. Ne? Und ja, das ist ein bisschen so unser Leben. Wir sind 39 Jahre verheiratet, die Udo und ich. Wir kommen ursprünglich aus dem Frankenwald, müssen aber sagen, wir sprechen zwar Fränkisch, aber unser Herz ist tatsächlich im Schwabenland richtig aufgeblüht. Da haben wir auch eigentlich tatsächlich unsere geistliche Heimat. Da sind wir ganz viel einfach verwurzelt, weil die Kinder dort aufgewachsen sind. Wir haben 3 erwachsene Kinder, wir haben 9 Enkelkinder und 2 Kinder sind verheiratet. Eine Tochter, die ist 34, die Doro, die lebt in Athen und arbeitet dort in Athen als Missionarin mit Frauen, die hauptsächlich so aus muslimischem Hintergrund kommen. Das ist auch ein bisschen so ein Feld, mit dem wir auch so arbeiten dürfen, meine Frau und ich. Also verschiedenste Sachen einfach. Und heute bin ich mal hier. Wir leben jetzt schon fast 4 Jahre, leben wir da. Ich wäre fast schon mal da gewesen, aber dann hat es Corona, war die Corona-Zeit. Und da war dann bei uns in der Familie so ein kleiner Fall. Da musste ich damals leider absagen. Jetzt bin ich da. So ist es. Ja. Was mal aufliegt in der Zeit, wir haben es schon gehört, und das wissen wir ja alle, diese Welt, die wird ja nicht besser. Und mich erstaunt es oft, dass wir als Jesus-Menschen erstaunt darüber sind. Das erstaunt mich oft. Dass wir so erstaunt sind, wie die Welt ist. Das ist, finde ich, echt spannend, so darüber nachzudenken. Offensichtlich habe ich ganz vergessen, dass ich auch nur von der Güte Gottes lebe. Da reden wir sehr oft drüber und es ist uns ja ganz, ganz wichtig, offensichtlich, Gnade und die Güte. Und interessanterweise haben wir dann manchmal offensichtlich vergessen, dass es auch nur die Güte Gottes ist, dass wir mit Christus leben dürfen. Und das ist das Schlechteste, das ist das Geheimnis schlechthin, wie ein Mensch wirklich zum Glauben an Jesus finden darf. Das ist das Wunder schlechthin. Das ist ja das Wunder der Wiedergeburt, der Neuzeugung durch den Heiligen Geist. Und da hat keiner was dazu beigetragen. Niemand. Es geschieht einfach. Wie Leben einfach geschieht. Es geschieht einfach. Es ist eine Zeugung und die entsteht. Und da werden dann irgendwann mal die Charakterzüge des Erzeugers deutlich. Und stimmt, wir haben die Herrlichkeit nicht gesehen. Und doch sagt Jesus, die Herrlichkeit, die ich bei dir habe, Vater, die habe ich ihnen gegeben. Und das ist das Spannende, dass Jesus sagt in Johannes 17, dieses hohe priesterliche Gebet, dass es sagt, die Herrlichkeit, die ich bei dir habe, Vater, die habe ich ihnen gegeben. Also wir werden sie vielleicht nicht so sehen, aber die Welt sieht diese Herrlichkeit Christi oder sieht sie sie nicht. Das ist die große Frage. Und das Spannende ist, es ist natürlich auch ein bisschen vorprogrammiert, weil ich fahre heute Abend zu einer Bibelschule und unterrichte dort auch einen gewissen Kurs. Und eine Thematik für mich auch, das ist nicht der Unterricht, aber die Thematik, um die geht es auch, also um zu gewinnen, um Menschen zu gewinnen, um jemanden zu gewinnen überhaupt, das möchten wir immer so gerne. Wir wollen ja immer gerne Menschen für Jesus gewinnen. Müssen wir selbst gewinnend sein. Und dann habe ich mir gedacht über diesen Satz, eigentlich geht es ja darum, gewonnen zu sein. Selbst gewonnen zu sein. Dass unser Leben dieser Ausdruck ist, selbst gewonnen zu sein von Christus. Dieser Lebensausdruck letztendlich einen anderen Grund, so sagt der Paulus in 1. Korinther 3,11, kann niemand legen. Kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, Jesus Christus. Und das mag manchmal wichtig sein für unser Leben als Jesus-Menschen in diesen Gesellschaften, in denen wir leben. Wir haben es uns ja nicht ausgesucht. Aber manchmal mein Fundament. Was ist wirklich mein Fundament? Das ist das Wichtige. Ich bin inspiriert worden von diesem kleinen Rebstock hier. Ne? Und das ist ja das Spannende, diese Rebe hier, die tut ja gar nichts dafür. Null. Überhaupt nichts. Gar nichts. Nichts. Die kann nicht mal entscheiden, dass sie schlecht ist. Das macht jemand anders. Das macht die Rebe nicht für sich. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir in unserer Gesellschaft, in der wir leben, dass wir entscheiden gerne. Wir entscheiden gerne, was hat Hoffnung, was hat Zukunft. Wir entscheiden gerne, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was ist effizient und was ist nicht effizient. Das ist, was wir gerne entscheiden. Aber die Rebe entscheidet nichts. Gar nichts. Da kommt einfach nur irgendwas. Da kommt nur was. Und ich glaube, um das ging es auch den Apostel Paulus, in dieses wieder hineinzugehen. Und da, wo ist mein Grund? Wo ist wirklich mein Grund? Mein Glaubensgrund. Und somit auch dieser Gedanke, dieses, um jemanden zu gewinnen, muss ich selbst gewinnend sein. Das heißt aber, wer ist denn wirklich gewinnend? Der wirklich gewonnen wurde. Wirklich gewonnen wurde. Und letztendlich aus dem Staunen nie mehr herauskommen. Aber das Leben, die Gewöhnung, die möchte uns gerne das Staunen wegnehmen. Staunen. Wie gesagt, wir reden gerne über die Gnade Gottes und über die Güte. Staunen wir, ist es unser Herz wirklich erfüllt von diesem Staunen über diese Güte. Wow. Und ich glaube, das wird es nur, ihr Lieben, wenn das ist, wie bei den Fackelträgern, da kommen ja viele verschiedenste Lehrer aus verschiedensten Kulturen und einer, der ist schon beim Herrn Jesus, kam aus Schottland, Billy Strachan hieß er und es war ein spannender Mann. Und der hat manchmal gesagt, wenn Studenten ihn fragten, Billy, how are you doing? Also Billy, wie geht's denn dir? Ne? Wie bist denn du so drauf? Und dann hat er manchmal geantwortet, rotten, through and through. Verdorben, durch und durch. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das ist ja die Güte Gottes. Ja. Das ist ja das Wunderschöne, dass er was Neues macht. Und deswegen ist auch das Christsein, wie es Christus versteht, das ist nicht eine ausgeklügelte Botschaft. Ja, die irgendwann mal, die dann geglaubt werden muss, jetzt glaubst doch endlich. Sondern es ist ein Erlebnis. Es zu einer Botschaft wird. Es ist keine ausgeklügelte Botschaft. Das ist die griechische Welt eigentlich, in der wir leben. Und wir leben in der griechischen Welt, im griechischen Denken. Und wir mögen ausgeklügelte Botschaften. Und wir mögen es kompliziert bis zum geht nicht mehr. Aber das Leben letztendlich, wie Leben entsteht in sich selbst, dieses Wunder ist kompliziert. Aber keiner wird es jemals wirklich erklären können. Wir können nur erklären, das Leben ist da. Es ist da. Es geschieht. Und um das geht es ja letztendlich. Das ist der einzige Grund, warum es den Leib Jesu gibt. Das ist der einzige Grund, damit diese Herrlichkeit von Christus, die Herrlichkeit von Christus, dieser Welt einfach kundgetan wird. Wie? Keine Ahnung. Jesus macht es schon. Ich muss es auch nicht wissen. Ich darf lernen, ihm zu vertrauen. Du tust es schon. Weil du tust immer das. Wir haben das gesungen, ne? In diesem schönen Lied. Kinderlieder haben ja so tiefe Wahrheiten. Ich stehe auf dem Fels. Da drauf stehe ich. Das war alles. Ich bin nicht der Fels. Aber ich stehe auf dem Fels. Warum stehe ich auf dem Fels? Weil ich drauf stehen darf auf diesem Fels. Nicht, weil ich das jemals gewählt hätte, sondern weil er mich gewählt hat, Christus. Und Jesus sagt ja in Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt. Das ist ganz wichtig, ihr Lieben, sagt er seinen Jüngern damals. Ganz, ganz wichtig. Denkt gut drüber nach. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und ihr müsst auch gar nicht drüber nachdenken, warum gerade dich, sondern staune drüber. Du hast mich erwählt, Christus, wozu denn? Und gesetzt, damit er hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe. Also es ist was gesetzt, sagt Jesus. Es ist ein festes Gesetz Gottes, dass ich dich erwählt habe, dass dein Leben Frucht bringt. Es ist so. Es ist so. Und das ist ja das Wunderbare daran. Und die Rebe, die gibt sich keine Mühe, Frucht zu bringen. Überhaupt nicht. Null. Wenn wir im Frühling wieder durch die Kirschbäume da laufen, da würde man nicht hören, dass ein Baum zum anderen spricht und sagt, jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe. Wir würden denken, ja, das ist ja ein goofy Beispiel. Nee, ist es nicht. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es ist einfach angelegt, um Frucht zu bringen. Es ist durchdringend. Es ist dieses neue Leben, von dem der Apostel Paulus schrieb. Also das gebildet wird auf diesem Fundament Christus. Und von dem er dann sagt, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 11, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen, Gott aber sind wir offenbar, ich hoffe aber auch in eurem Gewissen offenbar zu sein. Fürchten, Gott fürchten bedeutet in diesem Zusammenhang ihm lieben und ihm glauben. Ihn lieben und ihn glauben. Lieben werden wir ihn nur, wiederum kommen wir zurück zu diesem Eingangsvers, um jemanden zu gewinnen, müssen wir selbst gewinnend leben, müssen wir selbst gewonnen sein. Lieben werden wir ihn nur, wenn wir selbst geliebt werden von ihm. So schreibt es der Apostel Johannes im 1. Johannesbrief. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Nicht wir haben die Wurzeln geschlagen, sondern er schlägt die Wurzeln. Und so ist es, dieser Gedanke, dieses Lieben und ihn glauben, und aus dieser Liebe kommt dieses Vertrauen. Deswegen vertrauen viele Menschen Gott nicht, auch Christen, weil sie nicht geliebt sind von ihm. Sie wissen es gar nicht, dass sie geliebt sind. Deswegen tue ich mein Bestes. Do your best and God does the rest. Ja, gib dein Bestes und Gott gibt seins dazu. Das steht nirgendwo in der Bibel. Das Beste kommt nur aus ihm. Es gibt nichts Bestes in mir. Gibt nichts Bestes. Außer die Herrlichkeit, die Christus sagt, die gebe ich ihnen, die du mir gegeben hast, Vater. Das ist alles. Mein Leben, das ist das Beste, was es geben könnte. Und das sagt der Apostel Paulus eben, das hat ihn ja selbst so bewegt. Denn wir empfehlen nicht noch mal selbst euch gegenüber, nicht uns noch mal, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges, wurde auch in diese griechische Welt hineingeschrieben, ja, dieser Korintherbrief. Und es sind doch wir auch, wir rühmen uns doch so gern des Äußeren, was wir alles auf die Kette bringen, was wir alles wissen. Aber die Bibel, da geht es nicht so sehr darum, was ich weiß, sondern wen ich kenne. Und ob ich erkannt wurde von Christus. Und da geht es schon natürlich um Gewissheit. Aber die Gewissheit, von der die Bibel schreibt, ist eine andere Gewissheit als das, was wir manchmal mit Wissen haben. Diese Gewissheit, die kommt durch das Gewonnensein durch Christus. Diese Gewissheit. Und dann sagt der Apostel, denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Und wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Und das ist schon spannend, wenn einer sagt, das ist meine Überzeugung. Was ist denn meine Überzeugung? Und die Überzeugung, sagt er, ist, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Er sagt, und er ist deshalb für alle gestorben, wozu denn? Wozu? Damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist ja was Wunderschönes. Ich bin von mir selbst befreit durch Christus. Ich muss nicht mehr für mich selbst leben. Ich muss nicht mehr für meine Visionen leben. Ich muss nicht mehr für meine Überzeugungen leben. Für meine Ziele. Für meine Pläne. Ich muss es gar nicht mehr. Das ist ja oft das Spannende. Eben, ich mache so manche Beratungen auch so mit manchen Mitarbeitern irgendwo. Und auch eben das Interessante ist, dass es in Firmen, also ganz säkulare Menschen, die verstehen das oft ganz einfach, während den Christen in Gemeinden sich so schwer tun. Wenn ich jemandem sage, schauen Sie, Sie müssen sich einfach nur ein bisschen zurücknehmen, dann wird es im Team. Dann sagen die Leute, ja klar, stimmt. Warum bin ich da eigentlich gar nicht selbst drauf gekommen? Ne? Wenn ich das in Gemeinden mache, dann fragen mich Leute, wie geht denn das? Interessant, echt? Ist echt spannend. Mich fragen oft Leute, die sagen, dass sie lebendige Christen sind, ja, wie geht denn das? Also ein säkularer, völlig säkularer Christ in dieser Welt, der gar nichts glaubt oder vielleicht schon irgendwie an Gott, der sagt mir, ja klar, das ist logisch, was Sie mir da sagen. Ne? Also warum haben wir da jetzt eigentlich einen Berater eingeladen? Da hätten wir auch, wären wir selbst drauf gekommen, eigentlich. Und in der Gemeinde Jesu, es ist ja ein geistlicher Kampf auch, wisst ihr. Der geistliche Kampf dreht sich immer dadurch, dass diese Herrlichkeit von Christus immer bedeckt sein soll, wie Nebel. Dass die gar nicht zum Scheinen kommt. Und wenn wir da als Jesus-Menschen diesen Gedankengang nachvollziehen können, können wir sagen, ah, genau, das ist es. Wir sind ja von uns selbst befreit. Das ist das Gewaltige. Also Christus hat das möglich gemacht in meinem Leben, was in den Evangelien gesprochen wird. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Und diesem Wort wird es wahrgemacht. Du musst nicht mehr dich selbst leben. Durch dieses neue Leben in Christus, wenn er wirklich das Fundament ist, wirklich gewonnen von Christus, dann musst du nicht mehr dich selbst leben. Was für ein Geschenk. Was für ein Geschenk. Und der Apostel Paulus, der hat ja schon einen Grund auch, warum er das gewirkt durch den Geist Gottes damals diese Gemeinde in Korinth schrieb und übertragen natürlich auch durch den Geist Gottes heute immer noch gegenwärtig ist, allgegenwärtig in der Gemeinde Jesu weltweit. Weil der Mensch bleibt immer gleich. Und die Kämpfe bleiben immer die gleichen. Und es bleibt ein geistlicher Kampf. Auf das zu schauen. Und dann darf ich aber sagen, wow, das ist ein geistlicher Kampf. Das heißt, du hast ja diesen Kampf gewonnen, weil ich lebe ja nicht mehr für mich selbst, sondern das ist ja dieses neue Leben, das du geschenkt hast, Christus. Und dieses neue Leben, das lebt ja alleinzig und allein für den Vater und aus dem Vater heraus. Was für ein Geschenk. Und das zu denken auch, wisst ihr, zu glauben, nicht bloß zu denken, sondern zu glauben, auch zu vertrauen, nee, sie sind alle gestorben. Gestorben, Heinz Spindler, dieses alte Heinz Spindler-Wesen ist gestorben. Jetzt hat der Martin Luther in der Reformation gesagt, ha, der alte Adam schwimmt. Warum er das auch immer gesagt hat. Ne? Aber mir ist es mal bewusst geworden, wir haben dieses Jahr Taufen gehabt, auch in der Wiesent. Und dann habe ich dann den Leuten gesagt, den Täuflingen, schaut mal, ihr könntet eigentlich theoretisch, ganz praktisch könnt ihr das auch machen, ihr könnt immer mal wieder an diese Taufstelle und das Wasser, in dem ihr getauft wurdet, wird nicht mehr da sein. Es wird immer wieder anderes sein. Es fließt. Und ich könnte mich daran erinnern und sagen, stimmt eigentlich, dieser alte Mensch, der ist gegangen. Das soll die Erinnerung sein. Der ist gegangen. Das Neue. Und von dem spricht der Apostel Paulus und möchte die Aufmerksamkeit darauf lenken, weil die Aufmerksamkeit des Teufels ist oft auf das alte Wesen. Und so sagt er, er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Könnte auch sagen, meine Freude ist seine Freude. Meine Not ist seine Not. Also die Not, die ich mir nicht aus sündhaften Dingen selber angehäuft habe. Aber es gibt ja Situationen und Lebensabläufe, da kann keiner was dafür. Es ist einfach, wie es ist. Da kommt die Dunkelheit ins Leben und kann keiner was dafür. Es ist einfach, wie es ist. Manchmal kann man vielleicht an irgendwelchen Dingen etwas erkennen und manches Mal kann man es nicht. Und dann darf ich sagen, als Jesus-Mensch, das ist ja deine Sache, Jesus. Meine Unmöglichkeiten, das sind deine Möglichkeiten, Jesus. Weil das sagt mir dieses Wort aus, weil ich lebe ja nicht mehr für mich selbst. Durch dieses neue Leben, das du gegeben hast, allein aus Gnade. Ich lebe ja gar nicht mehr für mich selbst. Also ich schon so, das alte Fleisch lebt gern für sich selbst. Aber diese Neuzeugung, um die geht es ja letztendlich, die lebt ja nicht mehr für sich selbst. Wisst ihr, um das geht es ja, diese Freiheit in Christus. Und das ist etwas, was Menschen sehen möchten in dieser Gesellschaft. Vor der Religion haben die meisten Menschen die Faxenethik. Und wenn, wisst ihr, um mir dann fahre ich irgendwo anders hin, wo es ein bisschen spooky und funky ist, und dann, dass ich ein paar Vibes bekomme und dann auch merke, das war auch wieder nichts. Letztendlich muss ich nächstes Jahr wieder hinfliegen. Ich bin ab und an mal in Indien. Spannend. Spannend, wie viele Menschen nach Indien fliegen. Und spannend, wie viele westliche Eltern ihre Kinder nach Indien in buddhistische Klöster geben, dass sie dort erzogen werden. Früher haben sie die Kinder hier in die Klöster gegeben, ne? Weil dann waren sie gut aufgehoben. Da waren sie versorgt. Aber der Grund, warum das jetzt geschieht, ist dort in diesen Klöstern, weil ich habe mit manchen gesprochen, ich denke an einen jungen Australier, und ich fragte ihn, wie gibt es, dass deine Eltern dich im Alter von 12 Jahren nach Indien, nach Nordindien gebracht haben und dich in so ein buddhistisches Kloster zur Erziehung? Und er sagte, meine Eltern, die haben vieles ausprobiert bei uns in Australien. Die haben versucht, Ruhe zu finden für ihre Seele. Die waren sogar in manchen christlichen Gemeinden, aber die haben keine Ruhe gefunden. Und vielleicht dachten meine Eltern, vielleicht hilft das jetzt. Ist doch interessant, oder? Spannend. Also ein Platz, an dem der Mensch wirklich Menschen trifft, die bei Jesus zur Ruhe gekommen sind. Weil das eine ganz andere Qualität ist. Und das ist letztendlich das, was das Menschenherz wirklich sucht. Wozu es geschaffen wurde ursprünglich. Und der Apostel sagt, das ist möglich, weil das ist dieses neue Leben in Christus. Dieses neue Leben in Christus. Und dieses Leben, das ist letztendlich das, was jeder Mensch, vielleicht nicht jeder Mensch, aber viele noch, die in diesen Regionen leben, suchen, ohne das überhaupt formulieren zu können. Und der Apostel sagt, so kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Das war dieser Jesus von Nazareth, aber jetzt ist er der Auferstandene, der Aufgefahrene in dem Himmel, sitzt beim Vater zu Rechten, hat alle Macht und er wird wiederkommen in Macht und in Herrlichkeit. Ist nicht mehr der Zimmermann, der Straßenprediger. Er hat diese Regentschaft angetreten. Er ist der König aller Könige. Und er ist der Herr aller Herren. Und das ist ja auch interessant, dieser Gedanke, wenn der Apostel das schreibt, wir kennen niemand nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Und das ist auch eine ganz wichtige Frage für Jesus-Menschen. Kennen wir ihn tatsächlich nicht mehr so? Erkennen wir ihn als den einzig wahren König aller Könige und Herr aller Herren? Den einzigen Souverän. Den einzigen Souverän. Über alle Regierenden dieser Welt. Über alle Not dieser Welt. Den einzigen Souverän und der sogar so souverän ist, dass er alle Regierungen dieser Welt nutzt, um zu seinem souveränen Ziel zu kommen. Zu seinem souveränen Ziel. Und das ist die Frage für die Gemeinde Jesu, ihr Lieben. Kennen wir Christus so? Nimm mal das Babylein in Bethlehem. Das bringen wir jetzt bald wieder auf die Platte. Und das ist eine Endlosplatte. Sondern der geboren wurde damals, um ans Kreuz zu gehen, um aufzuerstehen, um aufzufahren im Himmel, um die Regentschaft anzutreten. um dieser König aller Könige wirklich zu sein und Herr aller Herren, der regiert. Der Souverän, der auch über mich regiert. Tiefe, tiefe Frage von Paulus, letztendlich Aussage von ihm. Wir kennen ihn nicht mehr so. Sondern so sollen wir ihn kennenlernen, durch den Geist Gottes. Du bist der König Christus. Du. Du bist der Herr. Du bist der Souverän. Über Hölle, Tod und Teufel. Über alle Regierenden dieser Welt. Ich muss es ganz ehrlich sagen, diese Woche, letzte Woche schon, es hat mich wieder gequält. Als der Präsident Trump gewählt wurde, ne, das nicht, er quält mich nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Die Leute, die es alle wissen, oh, wow, 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 wow. Und jetzt haben wir haben wieder Wahl in Deutschland und dann werden schon auch unter Christen wird jetzt verteilt, wie man eigentlich wählen sollte, wie man nicht wählen sollte. Die großen Kirchen machen es ja vor und da sind die Kleinen nicht besser drauf drin. Du musst die wählen und den darfst du gar nicht wählen. Also wenn du Christ sein willst, dann darfst du den nicht wählen. Ne? Ist doch spannend. Wann kommt mal dieses Wort Christus, du bist der Souverän? Du. Das ist so deutlich geworden, auch in dieser ganzen Corona-Frage. Es war auch spannend. Ich habe kein einziges Mal ein Video bekommen, wir leben noch in Österreich, in dem ermutigt wurde, einfach zu beten. Offensichtlich können wir das gar nicht mehr. Zu sagen, wir wissen es auch nicht. Wir haben keine Ahnung. Aber was wir wissen ist, dass es Christus in der Hand hat. Das wissen wir. Oder wissen wir es nicht? Paulus sagt, wir kennen ihn nicht mehr so nach dem Fleisch. Wir kennen ihn als den Regenten. Wir kennen ihn jetzt als den König aller Könige. Wir kennen ihn als den Herrn aller Herren. Wir kennen ihn als den Souverän, der über allem steht. Und der regiert. Und deswegen sich es lohnt zu beten, so nebenbei. Deswegen lohnt es sich zu beten, weil ich kenne ja ihn, der ein offenes Ohr hat, der hört und der handeln wird in seiner Weisheit. Und so sagt der Apostel Paulus eben diesen Punkt, mit dem will ich schließen. Wir können jetzt weiter runterlesen, ist jemand in Christus, ist da eine neue Kreatur. Aber ich möchte an diesem Punkt schließen. Um Menschen zu gewinnen, müssen wir selbst gewinnend sein. Gewonnen sein. Vom Geist Gottes. Gewonnen sein von diesem Geist Gottes, der nicht der ausgeklügelte, komplizierte Message hat für diese Welt. Sondern die ganz, ganz einfach ist. Wenn ich das lese, ist es ganz, ganz einfach. Ganz, ganz einfach zu verstehen. Ja, das ist so einfach, dass es schon wieder kompliziert gemacht werden muss, weil sonst wäre es ja wirklich einfach, die Sache. Ne? Dann liegt es ja wirklich am Geist Gottes und dann liegt es ja eigentlich nur daran, dass ich sage, Herr Jesus, heute an dem Tag, du der König aller Könige, du der Souverän aller Souveränen, du regierst in meinem Herzen. Du regierst in meinem Herzen. Ich muss ihn nicht einladen zu regieren, ihr Lieben, er regiert sowieso. Er regiert eh. Ich muss es nur endlich wahrnehmen. Du regierst in meinem Herzen, Christus. Du. Oder lebe ich immer noch in dem, ich nenne es jetzt mal so, weil wir auf Weihnachten zugehen, das kleine Babylein von Bethlehem. Oder ich bleibe eben, das war vielleicht einer der Punkte der Schwierigkeiten auch in der Reformation, dass manche am Kreuz stehen geblieben sind. Bitte? Der hängt immer noch, ne? Und wir würden das vielleicht sagen über manche Leute, die einer gewissen Kirche angehören, ne? Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht selbst zu leben erleben. Er hängt immer noch. Sondern wir kennen ihn nicht mehr so. Wir haben ihn erkannt, dass er als Babylein geboren wurde, um einen einzigen Auftrag zu erfüllen. Geboren worden, um zu sterben am Kreuz von Golgatha. Um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Werden nicht alle sein, aber viele. Und letztendlich zu sterben und aufzuerstehen. Und die Auferstehung, die war die Konfirmation des Vaters im Himmel, dass er wirklich der Messias ist, dass er wirklich der Souverän ist. Weil das ist schon souverän, wenn jemand vom Tod aufersteht. Und das, sagt Jesus, das habe ich ihnen gegeben, diese Herrlichkeit, dass dieses Auferstehungsleben sich durch sie auswirkt in diese Welt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt in dieser Zeit. Das ist keine politische Predigt, wisst ihr. Ich bin nicht, tatsächlich gar nicht politisch. Bin ich nicht. Jeder Mensch ist natürlich politisch, würde man sagen. Aber mir ist eins bewusst geworden. Es gibt nicht größeres und kleineres Übel. Ist auch spannend. Ne? Die Bibel sagt zu mir, wähle überhaupt kein Übel. Ich sage, ich wähle das kleinere Übel. Warum bin ich nicht ein Mensch, der sagt, gerade in diesen Phasen dieser Welt, warum sind wir keine Gemeinden, die einfach auf den Knien wirklich zu finden sind? Und die alles dem Souverän anbefehlen. Christus. Christus. Chinesische Christen tun das. Tatsächlich. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Ein Freund von mir, der arbeitet in der islamischen Welt, er ist selbst Muslim gewesen und er sagt, er ist in Syrien, Damaskus, eingeladen gewesen. Es war letztes Jahr in so einem umkämpften Stadtteil und es war vieles zerschossen und so und er musste sehr vorsichtig sein und dann hörte er aber immer Stimmen in der Nacht und er hat schon gedacht, vielleicht bin ich ein bisschen ballerballer, ne, wenn ich jetzt schon Stimmen in der Nacht höre und er hatte seinen Freund gefragt, was sind das für Stimmen, die ich da höre? Und dann sagt er, ich nehme dich mit. Und sind sie nachts in einen anderen, um das Haus herumgelaufen, in ein zerschossenes Haus reingegangen und auf dem Boden kniete ein Kreis von junger chinesischer Christen, die gebetet haben für diese Stadt Damaskus, dass Menschen zum Glauben an Christus finden. Unsere Tochter in Athen als Missionarin wurde eingeladen mit ihrem Team von einem südkoreanischen Team. Die kamen, um jeden Morgen um 4:30 sich zu treffen zum Gebet, dass geistlich was aufbricht. Und interessanterweise war, dass die meisten westlichen Missionare sagten, das ist nicht unsere Zeit. Und für die einen war es dann sogar gesetzlich, sich morgens um 4:30 zu treffen. Spannend. Das kann gesetzlich werden, das stimmt. Wenn ich sage, nur wenn ich mich um 4:30 treffe, dann hört Gott auch. Ne? Weil dann ist er noch frisch und fit, dann hört er uns. Das kann gesetzlich werden, das stimmt schon. Aber ist es nicht das Gesetz der Liebe, füreinander zu beten, auch für die anderen zu beten? Und ich glaube, das ist, wenn uns das Souverän wieder deutlich wird. Du bist das Souverän, Christus, du. Wir brauchen deine Antworten, wir brauchen deine Wahrheit. Und es muss sichtbar werden, was es bedeutet, dass Menschen auf den einen wirklichen Fundament leben, dass es sich lohnt, wirklich sein Lebenshaus zu bauen. Und es ist alleine Christus. Alleine Christus. Und der Herr will uns dazu segnen. Amen. Bete noch. Lieber Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Messias in diese Welt gekommen bist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und letztendlich dann auch durch deinen Heiligen Geist diese Kapazität zu schenken, dass wir eine Neuzeugung sind. Und nur dieses neue Leben kann letztendlich dich wirklich erkennen als den, der du wirklich bist, der Souverän, der König aller Könige und Herr aller Herren. Du, der alles möglich machen kann. Herr, ich danke dir, dass du regierst, auch über den Herrschenden dieser Welt, auch über den Dingen, die scheinbar unsere Welt beherrschen möchten und uns manchmal den Blick gar nicht erheben lassen auf dich, den Herrn aller Herren und König aller Könige. Und ich preise dich, dass du dich in deinem Wort uns so vorstellst, dass wir nicht zurückschauen müssen nach Bethlehem, sondern wir dürfen vorwärts schauen auf deine Wiederkunft. Und dass all das, was geschieht in dieser Welt, geschieht, weil du es in der Hand hast und alles zu dem fügst, dass dein Name wirklich verherrlicht wird, dass dieses Wort wahr wird, dass alle Knie sich beugen müssen und bekennen müssen, dass Christus der Herr ist. Und ich danke dir, dass dieses Wort immer noch genauso frisch ist. Herr Jesus, schenk, dass unsere Herzen tatsächlich ergriffen sind. Und das kannst nur du machen von deiner Liebe. Und diese Liebe ist es allein, die uns letztendlich lehrt, dir zu vertrauen. Dieses Erstaunen darüber, dass du uns zuerst geliebt hast und dazu bestimmt hast, so wie die Rebe, die hinter mir hängt, letztendlich diese Frucht zu bringen. Und ich danke dir, wenn du die Einladung schenkst, in dir zu bleiben, dass du auch die Kraft dazu gibst und auch die Willigkeit, was auch immer kommen mag. Und ich preise dich ja, dass du uns gewonnen hast. Und lass uns mehr darüber staunen, dass du uns gewonnen hast. Und dass wir durch dich das Leben gewonnen haben, Christus.